Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität. Von Alexander Palke und Manuel Möbius.
Und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Wir schauen uns heute etwas sehr Spannendes an und wo vielleicht der ein oder andere unserer Fans sagt, Mensch, das Thema habt ihr doch garantiert schon gehabt, ist das ein Doppler? Und wir haben nachgeschaut in den ganzen alten Podcasts, in unseren Archiven und den Hinduismus hatten wir tatsächlich noch nicht gehabt. Das ist unglaublich, aber wahr. Wir sprechen jetzt erstmal über eine wirklich sehr, sehr spannende und interessante, aber auch sehr spirituelle Weltreligion. Wir werden natürlich hier alle Themen beleuchten, die mit dem Hinduismus zu tun haben. Wir werden ihn auch abgrenzen vom Buddhismus und im Wegweiser-Praxistipp. Ja, das werde ich noch nicht verraten, was es da Spannendes gibt, aber es lohnt sich auf jeden Fall, dran zu bleiben bei dieser sehr spannenden Folge. Und wir schauen da rein und das mache ich nicht alleine, sondern mit meinem lieben Kollegen und Freund Alexander Palke in Stuttgart. Ich grüße dich, mein Lieber.
Ich grüße dich, mein Lieber. Ja, und das macht mir eine große Freude, jetzt mit euch in diese bunte Welt des Hinduismus einzutauchen. Und da merken wir schon, es ist auch, was den Namen betrifft, so, es ist eine gewisse Ähnlichkeit. Es gibt Überschneidungen mit dem Buddhismus, aber es ist natürlich auch eine ganz eigene Religion mit ganz eigenen Akzenten. Und wo die Überschneidungen liegen, das gucken wir uns an. Und vor allem auch, wo die Überschneidungen in unsere westliche Spiritualität liegen und wie sie auch unsere westliche Spiritualität geprägt hat und prägt. Und das ist eigentlich ein ganz zentrales Thema. Und wir werden staunen, wie viele Elemente des Hinduismus eigentlich in unserer täglichen, auch in unserer freien Spiritualität mit drin sind. Also, es ist eine sehr alte Religion, eine vor allem sehr vielfältige Religion. Ich habe schon gesagt, bunt, naja, warum? Es gibt eben diese Götterzeichnungen und Bilder, die eben tatsächlich sehr bunt sind. Und eine Religion aus Indien, die keinen Gründer hat. Das ist also ganz spannend. Das ist also eine Religion, die einfach viele unterschiedliche Traditionen und Glaubensrichtungen eigentlich umfasst und damit auch nicht so verengt gesehen werden kann. Also, es ist der Glaube an mehrere Götter und auch an Karma. Das erinnert natürlich an den Buddhismus und das ist sicherlich auch eine der Überschneidungen. Jede Handlung hat Folgen. Die Wiedergeburt ist eine Selbstverständlichkeit im Buddhismus und die Seele wird als Atman bezeichnet. Und die Seele, die wird immer wieder geboren, bis sie sich aus diesem Kreislauf befreit. Und diese Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburt nennt man Moksha. Wir gehen nochmal kurz zum Buddhismus, damit wir einfach nochmal so ein bisschen die Unterschiede sehen. Also der Buddhismus, zu dem haben wir schon eine Folge gemacht, das ist klar. Die könnt ihr auch gerne jederzeit anhören, hier in der Wegweiser-Reihe. Der Buddhismus wurde von Siddhartha Gautama gegründet. Das war der Buddha sozusagen. Also hat zumindest hiermit einen Gründer. Das ist schon mal der Unterschied zum Hinduismus, der keinen Gründer hat. Ja? Und im Mittelpunkt des Buddhismus steht also jetzt nicht ein Gott, sondern immer die Frage, wie man das Leiden überwindet. Also der Buddha lehrte, dass das Leben mit Leid verbunden ist. Alle Anhaftung ist Leid, hat Buddha gesagt. Ja? Und dass man dieses durch die Erkenntnis und den sogenannten achtfachen Pfad überwinden kann. Diesen achtfachen Pfad, den könnt ihr nachhören dann in der Folge Buddhismus. Da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Wir wollen ja heute über den Hinduismus sprechen. Aber Ziel auch beim Buddhismus ist das Nirvana, ein Zustand der Befreiung vom Leiden. Anders als im Hinduismus gibt es hier aber auch keine feste, ewige Seele. So, also nochmal kurz zusammengefasst. Also Hinduismus hat, wie gesagt, keinen Gründer. Buddhismus ist von Buddha gegründet worden. Götter gibt es im Hinduismus viele und im Buddhismus quasi keinen. Seele, im Hinduismus gibt es die ewige Seele, Atman, im Buddhismus kein festes Selbst, finde ich auch einen sehr entscheidenden Unterschied. Im Hinduismus ist es sozusagen Moksha, wenn man sich aus dem Rad der Wiedergeburt befreit. Und im Buddhismus nennt man es Nirvana. Ausrichtung im Hinduismus ist traditionell und vielfältig und im Buddhismus eher auch ein bisschen philosophischer und praxisorientierter. Also, der Hinduismus eine breite, traditionsreiche Religionswelt, der Buddhismus hingegen eine konkrete Lehre, die zeigt, wie man inneres Leiden überwinden kann. Und jetzt schauen wir uns an, was denn die Grundlagen sind, um den Hinduismus zu verstehen. Es sind einige ganz zentrale Ideen und Prinzipien, auf die sich der Hinduismus zurückführen lässt. Es gibt hier nicht den einen Glaubenssatz, sondern immer mehrere gemeinsame Grundkonzepte. Und die wichtigsten Grundlagen schauen wir uns jetzt an. Das höchste Prinzip im Hinduismus ist Brahman. Brahman ist die universelle, ist die göttliche Wirklichkeit, ja. Alles im Universum ist Teil davon. Das heißt also, wir sind alle quasi Brahman, wenn man so will. Alle in Brahman drin. Brahman ist einfach alles, das Geistige, aber auch das Materielle, in dem es sich sozusagen ja, manifestiert. Es ist kein persönlicher Gott, ja, sondern eine allumfassende Energie. So muss man sich Brahman vorstellen. Wir sind Teil von Brahman sozusagen. Wir sind da drin, in diesem Allumfassenden. Ja, Atman haben wir schon angesprochen, die Seele. Jeder Mensch hat im Hinduismus eine unsterbliche Seele und damit eine ewige Seele. Diese ist im Kern identisch mit Brahman, denn auch Brahman ist die Ewigkeit, auch Brahman wird Ewigkeit zugeschrieben. Ziel ist es, diese Einheit zu erkennen. Also die Einheit der Seele Atman und Brahman. Einheit, Gleichzeitigkeit und Ewigkeit. Dann gibt es Samsara, das ist der Kreislauf der Wiedergeburt. Und zwar Leben ist ein ständiger Kreislauf aus Geburt, Tod, Wiedergeburt. Ja, dann wieder Tod, Geburt. Die Seele wandert von Leben zu Leben. Und nicht nur Samsara, also dieser Kreislauf, dass sich das Ganze immer wiederholt, sondern auch Karma spielt hier eine Rolle, das Gesetz von Ursache und Wirkung. Jede Handlung hat Konsequenzen, egal ob gut oder schlecht. Karma beeinflusst das nächste Leben. Es geht nicht um Strafe, sondern einfach um Gesetz von Ursache und Wirkung. Die Leben, die Manifestationen von Atman, der ewigen Seele, hängen zusammen. Moksha, die Befreiung, das höchste Ziel im Hinduismus. Befreiung aus dem Kreislauf von Samsara. Vereinigung mit Brahman. Dann gibt es das Dharma, die Lebensordnung. Bedeutet Pflicht, Ordnung und richtiges Handeln. Also, jeder Mensch hat je nach Lebenssituation eigene Aufgaben und diese Aufgaben sind sein Dharma. Ein Leben im Einklang mit Dharma wiederum führt zu gutem Karma. Bedeutet, wenn wir unser Dharma, also unsere Aufgaben, die uns auferlegt wurden, wenn wir die in Einklang bringen mit unserem Leben, ja, also da eine Ordnung herstellen, dann führt das zu gutem Karma für unser nächstes Leben. Und dann gibt es noch die Göttervielfalt und die ist eben sehr, sehr bunt. Viele Hindus verehren Götter wie zum Beispiel Vishnu oder Shiva, die als Ausdruck des einen Brahman gesehen werden. Also wir haben schon gehört, Brahman ist das Ewige, das alles seiende göttliche Prinzip, das höchste Prinzip. Und dieser Brahman hat nochmal verschiedene Ausdrucksformen in Götter. Man könnte vielleicht so ein bisschen flapsig sagen, sind sowas wie seine Kinder, wobei das nicht ganz richtig ist, aber es sind Ausdrücke des Brahman. Ja, also zum Beispiel Vishnu oder Shiva. Ja, das sind also quasi jetzt nicht unbedingt eigene Götter mit eigener Vollmacht. Das sind vielleicht sowas wie Minister, die haben einen gewissen Bereich, für den sie zuständig sind, aber sie kommen letzten Endes von Brahman. Also, dann gehört natürlich zum Hinduismus Yoga dazu und Meditation. Das sind die bekannten Ausdrucksformen der praktizierenden Religion. Das sind die Wege zur Selbsterkenntnis, die man ja auch bei uns im Westen kennt. Heilige Schriften, Veden, Upanishaden, die Bhagavad Gita, ja, vielleicht schon mal davon gehört, sind ganz wichtige Grundlagen. Die sind auch tatsächlich bei uns erhältlich und ins Deutsche übersetzt worden. Also da sollte man, wenn man sich gerne mit dem Buddhismus auseinandersetzen möchte, auch mal nachlesen. Also, die Grundlage des Hinduismus ist die Idee, dass alles miteinander verbunden ist in Brahman, die Seele unsterblich ist, Atman, und dass Handlungen Folgen haben, das Karma. Man durch richtiges Leben, also seine Aufgaben, die man selber hat, wenn man die mit sich in Einklang bringt, das sogenannte Dharma, dass man damit Befreiung erlebt, und das ist dann Moksha. Ja, und diese vielen Götter, wir haben uns nochmal ein paar davon natürlich jetzt ganz bewusst rausgenommen. Und wie nennen sich denn die Götter im Hinduismus und wofür stehen sie? Da beginnen wir jetzt mit Brahma. So, und das ist jetzt ein bisschen ein Wort, das man leicht verwechseln kann mit Brahman. Also wir haben ja gerade von Brahman gesprochen. Das ist also, wie gesagt, dieses ewige Sein, das so hinter allem steht, das sozusagen das höchste Göttliche, ja, in dem alles drin ist, das ist Brahman. Aber jetzt gibt es auch noch Brahma, und der ist ohne N hinten. Und der wird jetzt als der Schöpfer Gott gesehen. Es ist der Schöpfer des Universums. Also nicht dieses Ewige, in dem alles drin ist, sondern jemand, der ein Gott, der etwas in die Erscheinung gebracht hat, also in die Sichtbarkeit. Ja, das ist der Schöpfer, Brahma. Und dann gibt es Vishnu. Er ist der Bewahrer der Weltordnung. Er erscheint in tatsächlich verschiedenen Gestalten, zum Beispiel in Krishna oder auch Rama. Da steckt eigentlich der Vishnu drin. Also auch er drückt sich nochmal in verschiedenen Gestalten aus. Und Shiva, der ist auch bekannt, weil von ihm hört man ja auch immer wieder mal bei uns in der westlichen Spiritualität. Er ist der Zerstörer und Erneuerer. Er steht für Wandel, Transformation und Neubeginn. Diese drei bilden zusammen die Trimurti, das ist eine Art göttliche Dreieinigkeit. Also Brahma, der Schöpfer, Vishnu, der Bewahrer und Shiva, der Zerstörer und Erneuerer. Aber es gibt noch weitere wichtige Götter. Da sei Ganesha genannt, eine Figur, die für Glück, Weisheit und das Überwinden von Hindernissen steht. Und sicherlich hat schon der ein oder andere von euch einen Ganesha entdeckt in gewissen spirituellen, in Esoterikläden. Er ist der mit dem Rüssel, er sieht so ein bisschen aus wie der Elefantengott. Er ist derjenige, der auch tatsächlich in vielen spirituellen Wohnzimmern steht. Er ist jemand, der bei uns auch eine gewisse Bekanntheit erreicht hat. Buddhas, das kennen wir ja schon, das ist ja bei uns sehr weit verbreitet, aber eben auch Ganesha als der Glück, Weisheit und das Überwinden von Hindernissen bringende Gott, bei uns sehr bekannt. Dann bei uns weniger bekannt, aber ebenso wichtig im Buddhismus, Entschuldigung, im Hinduismus, das ist die Göttin Lakshmi. Lakshmi steht für Reichtum, Wohlstand und Glück. Und es wäre auch noch eine weitere Göttin zu nennen, das ist Saraswati. Saraswati ist die Göttin von Wissen, Kunst und Bildung. Und Durga steht für Kraft, Schutz und den Sieg über das Böse. Also kurz zusammengefasst, es gibt sehr viele Götter mit verschiedenen Aufgaben. Die haben sozusagen auch alle ihr eigenes Dharma, wenn man so will. Sie stehen jeweils für bestimmte Lebensbereiche und Kräfte und denen kann man sich zuwenden für bestimmte Themen. Trotzdem glauben viele Hinduisten, dass alles auf eine einzige göttliche Quelle zurückgeht und das ist eben letzten Endes Brahman. Ja, also das ist die Zentrale, das ist das eigentliche Göttliche. Ja, und da frage ich mal dich, mein lieber Manuel, welche dieser Götter werden jetzt hier am häufigsten verehrt im Hinduismus und vor allem warum?
Da kann ja jeder mal für sich raten, welchen Namen er jetzt kannte und welchen Namen er nicht kannte. Und genau in dieser Reihenfolge wird es dann auch jetzt hier ablaufen. Und zwar, wie du eben so schön gesagt hast, Ganesha ist dieser Gott, die Gottheit mit dem Rüssel und wird tatsächlich im Alltag am häufigsten verehrt, am häufigsten angerufen, vor allem vor Prüfungen, vor Reisen, auch vor neuen Projekten. Und der Grund ist hierfür ganz einfach, er gilt als der Beseitiger von Hindernissen und viele beginnen den Tag oder auch wichtige Vorhaben mit einem kurzen Gebet an ihn. Nicht weniger bekannt ist Lakshmi, die sehr wichtig ist für Wohlstand, Glück und Erfolg. Und sie wird besonders verehrt bei Festen oder auch bei dem Fest, ja, der Diwali. Und viele Familien bitten regelmäßig um finanzielles und persönliches Glück. Ebenfalls wichtig, Vishnu und auch seine Avatare wie Krishna wird sehr häufig verehrt, vor allem in der Form seiner menschlichen Erscheinungen. Und Krishna ist besonders beliebt wegen seiner Nähe zum Menschen. Also da geht es vor allem um Liebe, Mitgefühl und Schutz. Und es gibt ja auch eine eigene Religion, die sich Krishna widmet. Und wir haben in diesem Podcast schon in der Vergangenheit über Hare Krishna berichtet. Shiva ist ebenfalls sehr verbreitet, besonders bei spirituell orientierten Menschen. Das Symbol von Krishna ist die innere Kraft, auch die Transformation und Meditation. Und er wird auch oft von Menschen verehrt, die sich persönlich weiterentwickeln wollen. Dann haben wir noch Saraswati, ist wichtig vor allem für Schüler, auch für Studenten und Künstler. Und wird vor Prüfungen oder vor kreativen Projekten angerufen. Ja, was bedeutet das denn jetzt genau im Alltag? Viele Hindus haben kleine Hausaltäre und es wird oft täglich kurz gebetet oder meditiert und Götter werden je nach Situation ausgewählt. Also für Erfolg Lakshmi, für den Neubeginn Ganesha, für das Wissen Saraswati und für die innere Stärke Shiva. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, denn im Hinduismus geht es weniger darum, den einen richtigen Gott zu wählen, sondern man wendet sich an den Gott, der gerade zum eigenen Leben passt. Also nochmal kurz zusammengefasst, Der Nächer wird gewählt bei Alltagsthemen, bei Neubeginn und bei Hindernissen. Lakshmi bei Geld und Glück. Vishnu bzw. Krishna bei Liebe und Schutz. Shiva bei Veränderung und Spiritualität. Und Saraswati für Wissen und Kreativität. So, jetzt schauen wir uns auch mal an, wie so ein typisches Gebet oder Ritual im Alltag aussieht. Denn die Alltagsrituale, auch Puja genannt im Hinduismus, die begleiten die Menschen dort täglich. Und ein einfaches tägliches Puja, also Ritual, sieht so aus, dass man sich vor seinen kleinen Hausaltar stellt, der oft mit Bildern oder Figuren von Göttern wie Ganesha und Lakshmi geschmückt ist, eine Kerze oder Öllampe anzündet und dann auch noch, ja, dort liegen auch öfters noch Blumen oder anderes Räucherwerk. Das wird auch für die Vorbereitung bereitgelegt und man schafft sich da einen ganz ruhigen und bewussten Moment. Danach begrüßt man die Gottheit, man faltet die Hände und sagt Namaste, man spricht leise ein Gebet oder Mantra, als Beispiel, ich danke für diesen Tag und bitte um Klarheit und Schutz. Und es geht hier auch weniger um feste Worte, sondern um die innere Haltung. Und dann ganz wichtig, es geht vor allem dann auch um Opfergaben, also symbolische Opfergaben. Zum Beispiel, dass man Blumen mitbringt, Früchte oder auch Wasser. Und dass das kein Opfer im negativen Sinne ist, ist klar, sondern ein Zeichen von Dankbarkeit. Und die Bedeutung ist, ich gebe von mir etwas zurück. Und man bittet dann um Intentionen. Also das heißt, es kommt dann darauf hin, was man sich wirklich wünscht. Zum Beispiel Erfolg, dass man dann Lakshmi anruft oder Neubeginn mit Ganesha beziehungsweise Ruhe und Kraft mit Shiva. Und man formuliert Gedanken oder Wünsche oft ganz schlicht. Dann gibt es noch eine Meditation oder auch ein bisschen Stille, dass man ein paar Minuten innehält und sich auf den Atem oder das innere Gefühl fokussiert. Und das ist auch oft der wichtigste Teil, dass man nach innen geht. Zum Abschluss verbeugt man sich oder dankt, man löscht die Kerze oder lässt sie ausbrennen. Und das Ritual endet ganz bewusst. Man nimmt die Ruhe aber mit in den Tag. Und wie lange dauert das ungefähr? Ja, so 5 bis 10 Minuten, kann aber länger sein, je nach Person und je nach Fürbitte. Es gibt also keine festen Regeln, wie genau man das machen muss, aber es geht hier hauptsächlich um die Dankbarkeit, Achtsamkeit und auch die Verbindung zu etwas Höherem. Also kurz gesagt, ein hinduistisches Alltagsritual ist, dass man einen ruhigen Moment sich sucht, um sich zu sammeln, Dankbarkeit zu zeigen und ganz bewusst in den Tag zu gehen. Jetzt kommt natürlich die große Frage für uns im deutschsprachigen Raum, wie verbreitet ist denn der Hinduismus im deutschsprachigen Raum und welche Lehren finden sich denn in unserer westlichen Spiritualität wieder? Ja, man kann sagen, der Hinduismus ist in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz eine kleine Minderheitsreligion. In Deutschland gibt es zwischen 100 und 150.000 Hindus, vor allem durch Migration zu uns gekommen aus Indien und Sri Lanka. Es gibt auch einige Tempel, aber deutlich weniger sichtbar als im Christentum oder dem Islam. Österreich und Schweiz, dort gibt es nur einige 10.000 Gläubige und insgesamt machen diese weniger als 1% der Bevölkerung aus. Allerdings, der Einfluss ist viel größer als die Zahlen, denn viele Menschen, die den Hinduismus leben, haben auch den Hinduismus in seiner Wirkung stark in die westliche Spiritualität mit hineingebracht. Das heißt, der Hinduismus ist auch stark in unserer Spiritualität angekommen, ohne dass wir es bewusst merken. Und jetzt fragen wir uns natürlich, naja gut, welche hinduistischen Lehren finden denn sich im Westen wieder? Und das ist zum einen, und das wird wahrscheinlich jeder jetzt schon ahnen, ich habe es ja eben schon erwähnt und Alex auch, Meditation, das ist der eine Punkt, aber auch Yoga. Und ja, Yoga kommt auch ursprünglich aus dem Hinduismus und ist ja weltweit verbreitet, wird halt oft als Fitness oder Achtsamkeit genutzt, aber es kommt insgesamt auch aus dem Hinduismus und ist halt einfach auch ein spiritueller Weg zur Selbsterkenntnis. Dann das Wort Karma. Karma is a bitch. Jeder kennt diese Begriffe. Und was du gibst, kommt zurück. Ist ja sehr verbreitet bei uns im Westen. Und das ist ja halt auch so ein bisschen das Gesetz der Anziehung. Und ursprünglich ist es aber auch ein ethisches Ursache-Wirkungsprinzip, das ebenfalls aus dem Hinduismus kam. Achtsamkeit und inneres Wachstum. Also die Idee, dass man sagt, Glück kommt von innen und nicht von außen. Auch diese Sichtweise ist stark beeinflusst durch hinduistische oder verwandte Lehren. Auch das Dharma, also dein Lebensweg, deine Aufgabe, was im Westen oft übersetzt wird als finde deine Bestimmung oder lebe deine Wahrheit. Ebenfalls Ursprung im Hinduismus. Auch die Wiedergeburt und Seelenreise, was man ja oft in spirituellen oder esoterischen Kreisen kennt, dass die Seele sich über viele Leben hinweg entwickelt. Und auch die Einheit allen Seins. Also alles ist miteinander verbunden. Das findet sich ja vor allem in der modernen Spiritualität, auch im Coaching oder in der Persönlichkeitsentwicklung wieder. Ebenfalls hinduistische Ursprünge. Und ja, warum ist das denn so, dass der Hinduismus so sehr bei uns im Westen stattfindet? Das hat einfach damit zu tun, dass diese hinduistischen Lehren weniger dogmatisch sind als viele andere westliche Religionen, dass es praktische Methoden einem anbietet, wie Meditation und Yoga, und es gut zur individuellen Sinnsuche passt. Und deswegen wurde vieles übernommen, oft vereinfacht, aber auch teilweise neu interpretiert. Also wir können sagen, im deutschsprachigen Raum ist der Hinduismus zahlenmäßig relativ klein. Seine Ideen und Rituale sind aber sehr präsent im Alltag, wie wir jetzt von Yoga, Karma, Achtsamkeit und Selbstfindung gesehen haben. Und man könnte sagen, der Hinduismus ist hier nicht stark organisiert, aber kulturell sehr einflussreich. Ja, und jetzt fragen wir uns natürlich auch, welche Veränderungen hat der Westen an hinduistischen Lehren vorgenommen? Wir kennen das ja, Sprache verändert sich, Religionen verändern sich und wie hat der Westen hier den Hinduismus beeinflusst? Und tatsächlich gibt es einige Veränderungen. Also zum Beispiel Yoga kommt ja ursprünglich aus dem Hinduismus, ist ein spiritueller Weg zur Befreiung, also Moksha, umfasst Meditation, Ethik, Disziplin, Atemübungen und das Ziel, also zumindest im Hinduismus ursprünglich, ist die Selbsterkenntnis und Einheit mit dem Göttlichen. Im Westen sind es vor allem Körperübungen, Fitness und Stretching. Der Fokus liegt hier auf Gesundheit, Entspannung und Figur. Also der Unterschied ist ganz klar, von einem tief spirituellen Weg zu einer körperlich orientierten Praxis. Karma, ursprünglich ein komplexes Gesetz von Ursache und Wirkung, oft über mehrere Leben hinweg, verbunden mit Verantwortung, Ethik und Wiedergeburt. Im Westen sehr oft vereinfacht mit, was du tust, kommt sofort zu dir zurück, teilweise auch als das Universum belohnt dich. Also hier etwas vereinfacht, also aus einem sehr langfristigen, tiefen Prinzip kommen wir im Westen zu einer sehr schnellen Belohnungslogik. Dharma, ursprünglich deine Pflicht und Rolle im kosmischen und gesellschaftlichen Gefüge, die also stark verbunden ist mit Ordnung, Verantwortung und Tradition im Westen, ganz einfach, finde deine Leidenschaft oder folge deinem Herzen. Der Unterschied ist also hier, von Pflicht und Ordnung geht es hier bei uns einfach nur um die Selbstverwirklichung. Auch noch ein Beispiel, Wiedergeburt, ursprünglich gesehen Teil eines Kreislaufs, aus dem man eigentlich heraus will, also das Samsara, wird eher als Belastung gesehen im Ursprung. Im Westen wird es oft romantisch gesehen, die Seele entwickelt sich weiter und teilweise positiv oder auch tröstlich dargestellt. Also der Unterschied ist hier ganz klar, von einem Problem ursprünglich zu einer Chance. Und das Brahman, also das, die Einheit allen Seins, die ursprüngliche eine stark metaphysische Erkenntnis ist, also alles ist eins jenseits des Egos, wird im Westen oft vereinfacht als alles ist Energie. Also von einer komplexen Philosophie zu leicht verständlicher Spiritualität. Ja, warum wurden diese Lehren verändert? Natürlich wurde das an die westliche Kultur angepasst, genauso wie wenn man beim Inder essen geht, dann wird man es auch nicht so scharf gewürzt bekommen wie in Indien. Dann der Fokus auf Praxis statt Religion. Dann gibt es auch die Kommerzialisierung, natürlich beim Yoga, was also sehr gut genutzt wird. Und auch die Vereinfachung für bessere Verständlichkeit. Also im Westen hat man die hinduistischen Ideen vereinfacht, individualisiert und weniger religiös interpretiert. Also man könnte praktisch sagen, aus spirituellen Tiefenlehren wurden alltagstaugliche Lebenskonzepte entwickelt. So, mein lieber Alex, jetzt frage ich dich allerdings, welche der westlichen Interpretationen des Hinduismus gelten denn als problematisch und welche sind vielleicht sogar sinnvoll?
Ja, das ist wirklich eine wichtige Frage, weil es ist schon so, dass wir natürlich auch ein bisschen so ein bisschen falsches Wissen manchmal haben oder beziehungsweise Glaubenssätze Sachen übernommen haben, die gar nicht so richtig hundertprozentig stimmig sind. Und da gucken wir uns jetzt mal rein, was da alles so dahinter steckt. Also, du hast ja schon gesagt, die Wiedergeburt wird bei uns eher romantisiert. Das stimmt. Das ist dort natürlich tatsächlich nicht so. Das ist zum Beispiel mal ein wichtiger Grundsatz. Aber es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Und da gucken wir uns jetzt mal. Es gibt zum Beispiel auch die Unterschiede der einzelnen Lebensbereiche, wie zum Beispiel eben dieses Dharma, wo man dann ganz bewusst hinschaut und sagt, ja, was ist denn eigentlich mein Dharma zum Beispiel? Und das wird bei uns oft so gesehen im Westen, ja, da man hat irgendwie so ein gewisses Schicksal und das kann man nicht ändern. Aber das ist mehr. Es ist mehr als nur irgend so ein Schicksal, das man nicht ändern kann. So nach dem Motto, da habe ich aber ein schlechtes Dharma jetzt erwischt. Ne, wird bei uns oft gesagt, nein, Dharma ist tatsächlich etwas, das man mit dem man sich gemein machen sollte, mit dem, dass man annehmen sollte und dass man auch wirklich begrüßen sollte. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil ansonsten kommt man schnell in eine Sackgasse, dass man sagt, naja, da habe ich jetzt halt ein schlechtes Dharma, genauso wie ein schlechtes Karma, wo manche dann auch sagen, naja, um Gottes Willen, das ist ja fürchterlich, ich habe so ein schlechtes Karma und sich dann manchmal so ein bisschen als Opfer sehen. Also es wird hier schon die Eigenverantwortung unbedingt auch ganz groß geschrieben, wenn man das wirklich ernst nehmen will. Und bei Yoga zum Beispiel, das funktioniert bei uns ja perfekt, das ist das Körperbewusstsein, aber auch der Stressabbau, Cortisolabbau, die innere Ruhe, das ist auch ohne religiösen Kontext natürlich hilfreich. Und Yoga ist ja bei uns schon fast ein Lifestyle-Phänomen geworden, aber nicht nur das, es ist selbst in seiner vereinfachten Form ein echter Gewinn. Achtsamkeit und Meditation verbessert den Fokus, Gelassenheit und emotionale Stabilität, lässt sich gut in den Alltag integrieren, entspricht durchaus dem ursprünglichen Ziel mehr Bewusstsein. Karma als Verantwortung, wenn verstanden als meine Handlungen haben Folgen, ja, dann ist es eben die Eigenverantwortung und nicht nur, ja, ich lasse sich so zurücklehnen. So, der Westen sieht sich auch manchmal ganz gerne so ein bisschen als Opfer, ne, der Umstände, des schlechten Karmas, des schlechten Dharmas und so weiter. Nein, hier geht es um Eigenverantwortung, was ja natürlich aber auch in der modernen, in der reifen Spiritualität, da wird ja diese Verantwortung auch wirklich gelebt und angenommen. Dann die Sinnsuche sozusagen, also was passt zu mir und was erfüllt mich. Das ist also eine Art Dharma-Light, denn das kann Lebensentscheidungen oder berufliche Orientierung eben auch im Positiven beeinflussen. Problematisch oder verzerrt wird es aber auch dann, wenn Karma als eine Art Belohnungssystem funktioniert, also so wie Punkte sammeln, ja, wie man sozusagen Payback, ja, sammelt beim Einkaufen vielleicht und sagt, naja, ich sammle jetzt gute Karma-Punkte. Das kann man natürlich mal im Humor sagen. Aber wenn es wirklich dazu führt, dass Leute sich versuchen, ein positives Karma-Konto aufzubauen, wie bei einem Sparbuch, und dann meinen, dann können sie dafür wieder richtig gut absündigen, das ist natürlich dann irgendwie ein falsch verstandener Kontext. Also, es geht nicht so einfach, so nach dem Motto, wenn ich jetzt gut bin, passiert mir automatisch Gutes, so nach dem Motto, ich brauche jetzt nur eine Spendenquittung irgendwie mir geben lassen für irgendwas und dann habe ich schon gutes Karma aufgebaut. Die Realität ist da natürlich komplexer, wie gesagt, es geht ja um verschiedene Punkte, nicht nur um Gut und Böse, sondern darum, dass wir uns mit unserem Dharma auch in eine Einheit bringen. Das kann zu Enttäuschungen oder Schuldgefühlen natürlich führen. Der spirituelle Egoismus, ich mache mein Ding, das ist mein Weg. Ursprünglich ging es im Hinduismus eher um Verantwortung, um Ordnung und nicht nur um Selbstverwirklichung. Oberflächliches Yoga, das ist dann eher Fitness und keine innere Arbeit, dann fehlt der eigentliche Kern. Also wenn ich Yoga mache, nur um den anderen mal zu zeigen, ah, ich bin jetzt im Trend, Leute, ich mache auch ein bisschen Yoga, ja, dann ist das sicherlich am Thema vorbei. Das Bewusstsein dahinter ist wichtig, die Selbsterkenntnis, Yoga als Übung, um sich wirklich mit dem göttlichen Prinzip eins zu machen. Das macht dann Sinn. Wenn wir zum Beispiel sagen, bei uns im Westen, alles ist Energie, dann ist das auch zu simpel. Es klingt natürlich gut, aber es ist inhaltlich leer, denn die ursprünglichen Lehren sind tiefer und präziser, ja. Romantische Wiedergeburt ist auch ein Thema, hat Manuel ja schon so schön angesagt, muss ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Denn man darf hier nicht dieses, ach, das ist ja so toll, wir leben ja alle immer wieder und eigentlich kommen ja alle wieder und wie schön und dann haben wir uns alle wieder lieb. Damit wird echtes Leid verharmlost und der eigentliche Entwicklungsschritt dann nicht mehr gesehen, der eigentlich hinter dem Phänomen der Wiedergeburt liegt. Und Menschen sind dann nicht mehr bereit, sich aktiv zu verändern, weil sie hoffen ja nur noch auf eine Wiedergeburt. Was übrigens niemand im Buddhismus oder Hinduismus tut, wirklich auf eine Wiedergeburt zu hoffen. Die gesunde Mitte zu finden ist immer gut. Die bewusste Mischung, Meditation, Achtsamkeit, Verantwortung, Karma. Aber bleib realistisch und kritisch. Also, kurz zusammengefasst, gut im Westen, Achtsamkeit, Yoga, Verantwortung für eigenes Handeln, Vorsicht bei zu einfachen Erklärungen, Spiritualität ohne Tiefe, Ego statt Entwicklung. Ein guter Leitsatz wäre, nutze die Werkzeuge, aber verstehe, dass dahinter mehr steckt. Wo gibt es jetzt Überschneidungen mit dem Buddhismus? Und wie stehen Buddhismus und Hinduismus zueinander? Also da haben wir ja vorher schon mal einen Blick drauf geworfen, aber es ist trotzdem nochmal wichtig, sich so ein bisschen mit den Verquickungen von Buddhismus und Hinduismus zu beschäftigen, denn das ist durchaus auch erhellend. Deswegen gucken wir nochmal auf diese Gemeinsamkeiten. Also wie gesagt, dieses Wiedergeburt, Samsara, ganz klar, Karma, auch klar, Meditation und Selbsterkenntnis steckt in beiden drin. Und beide haben, das ist wirklich spannend, sie haben die Erlösung, das Ziel. Hinduismus sagt zwar Moksha und Buddhismus Nirvana, aber was sie verbindet, und das ist im Kern sehr eng miteinander verflochten, nachher ist das ist die Freiheit vom Leiden und vom Kreislauf der Wiedergeburt. Beide wollen Gewaltlosigkeit, leben Mitgefühl und beide wollen ein bewusstes Leben und sie haben auch eine sehr ähnliche moralische Grundhaltung. Dennoch, wie gesagt, gibt es eben diese Unterschiede, dass der Hinduismus verschiedene Wege, wie zum Beispiel Yoga oder die Hingabe oder auch das Wissen kennt. Und der Buddhismus hat hier einen sehr klar strukturierten Weg mit diesem achtfachen Pfad. Also da ist der Hinduismus, und ich sage das jetzt mal wertfrei, ein wenig flexibler, ja? In der Gestaltung, wie wir dieses Ziel erreichen. Der Buddhismus hat da klare Regeln. Und das ist halt auch immer die Frage, wenn uns verbindet, also wenn den Buddhismus und im Hinduismus uns die Überwindung von Leid verbindet, dann muss man eben auch schauen, bin ich ein sehr strukturierter Mensch, ja, der das braucht, der diesen klar strukturierenden Weg eher braucht, diesen achtfachen Pfad, dann kann ich vielleicht im Buddhismus dieses Ziel der Leidüberwindung erreichen. Aber brauche ich Flexibilität, brauche ich Freiheit, bin ich nicht so strukturiert, dann bietet sich das im Hinduismus eher an, weil da einfach mehr Möglichkeiten und mehr Flexibilität im Weg liegen. Es ist immer die Frage, was bin ich für ein Typ, was ist hier auch mein Dharma vielleicht? Ja? Bin ich eher der hinduistische oder bin ich eher der buddhistische Typ? Und das ist die Frage. Und der Buddhismus, wenn man das nochmal historisch betrachtet, entstand 500 vor Christus und es war trotzdem schon Siddhartha Gautama innerhalb der damaligen hinduistischen Kultur, in der er gelebt hat. Das ist ganz spannend. Also deswegen, Buddha übernahm viele Ideen aus dem Hinduismus, er stammte quasi aus einem hinduistischen Umfeld. Und daran merkt man ja auch die Verwandtschaft. Also der Hintergrund vom Buddhismus ist eigentlich die damalige hinduistische Kultur im 5. Jahrhundert vor Christus auch gewesen. Und darauf hat er den Buddhismus aufgebaut. Trotzdem, Buddha lehnte einiges ganz bewusst ab. Zum Beispiel das Kastensystem, das im Hinduismus ja eine Rolle spielt, aber auch die Priesterdominanz und die ritualisierte Religion. Also, wenn man das jetzt so betrachtet, kann man sagen, der Buddhismus war ursprünglich eine Reformbewegung aus dem Hinduismus heraus. Der Buddhismus verbreitete sich dann stark in Indien und wurde aber, und das ist ganz verrückt, später dann in Indien selbst wieder vom Hinduismus verdrängt. Also es gab diese Reformbewegung und dann wurde der Hinduismus am Ende wieder stärker. Viele buddhistische Ideen aber wurden in den Hinduismus integriert. Das heißt, also man kann diese Reformbewegung von Buddha auch so verstehen, dass nicht nur der Buddhismus daraus entstanden ist, den er daraus gegründet hat, sondern dass sich der Hinduismus auch in einer gewissen Weise reformiert hat durch den Buddhismus und damit ein mit dem Buddhismus angereicherter Hinduismus wurde. Wie ist jetzt das Verhältnis der beiden heute, Hinduismus und Buddhismus? Also es gibt in vielen Teilen Asiens ein wirklich friedliches Nebeneinander. Gemeinsame Werte wie Mitgefühl, Meditation oder Ethik und was besonders schön ist, ein gegenseitiger Respekt. Es sind zwei Religionen, die sich nicht bekriegen, sondern die friedlich miteinander leben, sich respektieren. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Man sagt ja auch, der Buddhismus ist die Religion des Friedens und das ist auch im Buddhismus so. Und es gibt da keine Konkurrenz oder keines, wer hat recht. Sie können sehr gut miteinander. Das ist die heutige Situation. Das ist sehr schön. Der Hinduismus hat einfach buddhistische Gedanken aufgenommen. Der Buddhismus hat sich regional auch weiterentwickelt. Zum Beispiel in den tibetischen Buddhismus oder auch in das Zen. Bei uns im Westen werden die beiden oft ähnlich wahrgenommen und manchmal auch vermischt. Beide beeinflussen bei uns die Meditation, die Achtsamkeit und die Spiritualität im Allgemeinen. Aber wie gesagt, auch bei uns wird Hinduismus natürlich schon auch wahrgenommen als etwas religiöser, weil er eben mit Göttern ausgestattet und mit der Seele daherkommt und der Buddhismus eher philosophischer ist. Das Verhältnis, wie gesagt, früher war der Buddhismus eine Reformbewegung des Hinduismus und heute sind es eigenständige, aber verwandte Wege, die beide miteinander gehen. Man kann auch nochmal den Vergleich ziehen, dass man sagt, hier der Hinduismus ist eine große spirituelle Welt mit vielen Wegen und der Buddhismus ein klarer Weg, wie schon gesagt, innerhalb dieser Welt, der sich dann verselbstständigt hat. Klarer, strukturiert und mit demselben Ziel. Man kann auch sagen, viele Wege führen nach Rom, man kann das ja strukturiert machen oder eben auch etwas lockerer gestalten. Und mal gucken jetzt mal, was wir hier in unserer Welt, in unserer modernen spirituellen Welt mit den beiden, beziehungsweise mit dem Hinduismus vor allem anfangen können, mein lieber Manuel, welche der beiden Lehren, also sagen wir mal, nehmen wir nochmal Buddhismus und Hinduismus zusammen erst, aber dann vor allem auch innerhalb des Hinduismus, passt denn besser zu einer bestimmten Lebensphase oder auch zu einem bestimmten Typen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Zu wem passt wann was mehr? Und wir beginnen mal mit dem Hinduismus. Gerade für vielseitige und auch suchende Persönlichkeiten. Da passt der Hinduismus besonders gut zu dir, wenn du dich nicht auf einen einzigen Weg festlegen willst. Wenn du offen bist für Rituale, Symbole oder auch verschiedene Götterbilder. Wenn du Spiritualität gerne auch gefühlsbetont und individualisiert und intuitiv erlebst und du dich für Themen wie Karma, Wiedergeburt, Seelenweg oder auch diese anderen Themen im Hinduismus interessierst, denn der Hinduismus bietet dir viele Zugänge, zum Beispiel über Hingabe, also Bhakti, Wissen, das ist das Jnana, oder auch der in der Praxis im Yoga. Und typisch für einen hinduistisch orientierten Mensch ist der Punkt, dass man sagt, ich möchte meinen eigenen spirituellen Weg finden. Kommen wir zum Buddhismus. Es ist eine doch klarere Struktur für klare, reflektierte Denker und das passt oft zu dir, wenn du Dinge verstehen und durchdringen willst. Wenn du weniger mit Glauben und mehr mit Erfahrung arbeitest, wenn du Struktur und Klarheit suchst und du dich fragst, warum leide ich oder wie kann ich innerlich frei werden? Dann bietet dir der Buddhismus durch seinen klaren, systematischen Weg, zum Beispiel auch durch den achtfachen Pfad, hier eigentlich die bessere Lösung an. Vor allem, wenn du sagst, ich will erkennen, wie mein Geist funktioniert. Jetzt gucken wir mal auf verschiedene Lebensphasen, welche Lehre da dann besser zu dir passt. Zum Beispiel in der Phase, wenn du dich in einer Sinnsuche oder auch in einer Suche nach deiner Identität befindest. Dann ist hier die Verbindung stärker zum Hinduismus. Denn da kannst du viele Möglichkeiten ausprobieren, deine eigene Spiritualität entdecken und emotionale Tiefe erleben. Wenn du in der Phase der Klarheit und auch der Selbstreflexion bist, dann passt der Buddhismus wieder besser, denn hier kannst du ganz klar Muster erkennen, Gedanken verstehen und auch eine innere Ruhe entwickeln. Wenn es bei dir um das Thema Integration geht, ja, dann ist es eine Mischung aus beiden, denn einmal, wenn man das Herz integriert, dann ist es der Hinduismus. Und wenn man das mit der Klarheit verbindet, ist man wieder im Buddhismus. Also das heißt, wenn man Praxis und Verständnis miteinander verbinden möchte, dann hat man mit beiden Religionen zu tun. Also es gibt hier eigentlich kein Entweder-Oder, denn viele Menschen verbinden heute beides. Und zwar einmal die Meditation, die buddhistisch geprägt ist, mit der Spiritualität, auch der Energie und dem Karma, was dann eher wieder hinduistisch geprägt ist. Und das kann auch sehr gut funktionieren, dass es also koexistiert, wenn man es bewusst und reflektiert macht. Also, nochmal kurz zusammengefasst, Hinduismus ist offen, vielfältig, emotional und spirituell und Buddhismus ist klar, strukturiert, analytisch und auch bewusst. Oder noch einfacher gesagt, im Hinduismus heißt es erleben und vertrauen, im Buddhismus eher verstehen und erkennen. Und du bewegst dich wahrscheinlich, so wie ich das vermute, wie wir alle so ein bisschen genau in der Schnittmenge, also zwischen dieser intuitiven Spiritualität, die ja eher hinduistisch geprägt ist, und dem bewussten Arbeiten mit Menschen, was also gut zum Buddhismus passt oder wie man sagen kann, links oder rechts gehirnhälftig. Und das ist ja in vielen Punkten sehr schön, weil hier passen beide Lehren und auch beide Religionen wunderbar zusammen. Wir hatten übrigens über den Buddhismus ja auch schon einen Podcast gemacht, also kann ich dir natürlich oder können wir dir natürlich direkt empfehlen, nach diesem Podcast den buddhistischen Podcast nochmal anzuhören, weil dann wirst du sehen, es gibt ja doch viele Punkte, die man im Leben sehr gut verquicken kann, und ich glaube auch, das eine kann schwer ohne das andere existieren. Da habe ich noch eine sehr interessante, ja eigentlich keine lustige Anekdote. Ich wollte lustige Anekdote sagen, aber sie war nicht lustig für die Person. Und zwar hatte ich ja früher eine Druckerei und da hatte ich einen indischen Bekannten gehabt. Und der kam irgendwann mal zu mir und hat gesagt, ob ich ihm Ganesha ausdrucken kann. Dann habe ich gesagt, ja klar, dann haben wir ein Bild von Ganesha gesucht und haben das dann für ihn gedruckt, aber er musste weg, also konnte ich das nicht zu Ende drucken. Das habe ich dann ganz in Ruhe gemacht und die Bilder, die man, also es waren damals Leinwanddrucker auf einen Keilrahmen aufgezogen, die Bilder, die man als Kunde abholen sollte, die habe ich immer auf den Boden gestellt. Warum? Weil wir auch große Bilder hatten, die irgendwie 1 Meter mal 1,50 Meter groß waren, also standen die auf dem Boden. Also stand auch seine kleine Ganesha auf dem Boden und er kam am nächsten Tag zu mir, hat gesagt, wo ist denn meine Ganesha? Dann habe ich dann dahin gezeigt. Er meinte so, um Gottes Willen, du hast sie auf den Boden gestellt. Also der ist fast ausgeflippt. Im Nachhinein konnte ich das absolut verstehen. Man stellt keine Gottheit auf den Boden, weil dieses Bild war für ihn, für seinen Altar geplant, wo sie natürlich auf einer erhöhten Position steht und nicht auf dem Boden. Und das war fast so, als hätte ich das Bild für ihn entweiht. Und ich kann das ja absolut nachvollziehen und verstehen. Im christlichen Glauben stellt man ja auch kein Kreuz unbedingt auf den Boden, obwohl, naja gut, ich habe auch schon Kreuze gesehen, die auf dem Boden standen. Aber ich glaube, im Hinduismus nimmt man das nochmal so ein bisschen ernster und findet es auch schlimm, wenn man das nicht ernst nimmt, wie zum Beispiel ich damals, habe das nicht in der Form gewertschätzt, als er sich das gewünscht hat. Und ich konnte seine Entrüstung damals schon verstehen, mittlerweile und jetzt auch durch die Arbeit hier mit Alexander in unserem Podcast kann ich es noch viel, viel besser nachvollziehen. Es gibt einfach Religionen und Lehren, die ein bisschen patriotischer unterwegs sind als unser Christentum, auch wenn der Hinduismus absolut frei ist und auch viel Spielraum lässt und nicht so dogmatisch ist. Allerdings haben wir immer wieder den Punkt, dass wir im Christentum, dadurch, dass das Christentum ja auch reformiert wurde und ein bisschen leichter gemacht wurde, wenn man sich jetzt aber zurückversetzt in den Katholizismus vor circa 1000 Jahren, da hat man auch keinen Spaß verstanden und Gott sei Dank, kann man sagen, sind wir jetzt in einer Zeit, wo wir offen über Dinge reden können, ohne Angst haben zu müssen, dass wir irgendwo im Kerker oder am Galgen landen oder verbrannt werden. Leben wir doch in einer sehr, sehr guten und offenen Zeit. Und das ist auch sehr positiv, denn wir haben vor allem durch die Möglichkeit, verschiedene Religionen kennenzulernen, ja auch immer die Chance, in unserem Leben bei bestimmten Situationen oder in bestimmten Momenten immer einen Weg zu finden, der uns gut tut. Es muss also nicht unbedingt die Bibel sein, es kann auch mal hinduistisches Yoga sein. Und ich glaube, wir verstehen uns da alle, denn jeder hat, ich glaube, das kann ich wirklich sagen, in der heutigen Zeit hat jeder immer eine Mischkalkulation aus unterschiedlichen Religionen in sich drin. Und ich glaube, wir alle haben, das muss man wirklich jetzt sagen, das wissen wir jetzt auch, mehr Hinduismus in uns drin, als wir das überhaupt jemals denken konnten. Und wenn man sich das anschaut, das Leben von Anfang bis Ende, ich kann mir vorstellen, also für mich persönlich, dass ich mit den hinduistischen Gedanken sehr gut leben kann. Also wenn ich mir das anschaue, diese gesamten Punkte, die wir heute hier durchgegangen sind, Hinduismus ist schon etwas, was in meinem Leben sehr existiert. Ich frage dich mal, mein lieber Alex, wie ist es bei dir? Hinduismus in deinem Leben, spielt das eine Rolle?
Spielt auf jeden Fall eine Rolle und ich war eine Zeit lang auch sehr intensiv damit beschäftigt. Das hat mich persönlich sogar mehr fasziniert als der Buddhismus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das sind so viele Dinge, die daraus entstanden sind. Ob das jetzt das Tantra ist, da haben wir auch schon mal eine schöne Folge drüber gemacht, als spiritueller Weg wirklich verstanden. Der natürlich aber auch im Buddhismus eine Rolle spielt. Das sind immer diese Überschneidungen. Aber ich finde auch diese Götterwelt sehr, sehr interessant und ich habe tatsächlich auch Karten, also so mit den Göttern des Hinduismus und ich finde die immer sehr aussagekräftig. Also für so eine innere Ausrichtung, für so eine kleine Meditation am Tag. Also es ist schon, doch, es ist eine sehr, sehr schöne Welt, eine sehr schöne Religion. Natürlich, worüber wir heute jetzt nicht so gesprochen haben, das sind so diese Kastensysteme, die ja viele auch kritisch sehen, die ja in Indien immer noch eine Rolle spielen, obwohl sie, glaube ich, offiziell abgeschafft wurden, aber sie sind natürlich immer noch präsent mit diesen Ständen, dass dann die etwas besseren, gehobeneren Leute gibt und die in den unteren Kasten sind, so die niedrigeren. Das wird ja immer so ein bisschen kritisch gesehen. Aber ich glaube, man hat mit dieser Religion, mit dieser Spiritualität ein hohes Potenzial, seinen inneren Frieden zu finden. Und deswegen kann ich auch jedem nur raten, hört euch auch den Buddhismus nochmal an, ja. Weil die beiden, wenn man das so zusammenpackt, ich finde, das gibt einem wirklich schöne innere Erkenntnisse. Ja, ich liebe den Hinduismus. Mal so
kurz gesagt. Eine Liebeserklärung für den Hinduismus bei uns im Podcast. Das ist aber was ganz, ganz Tolles. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich finde, das ist absolut zu Recht so. wie du sagst. Der Hinduismus hat tolle Elemente. Und ja, ich stimme dir zu, in vielen Punkten auch wirklich besser lebbar als der Buddhismus. Absolut.
Ja, ich bin so ein freier Mensch, ne? Also ich weiß nicht, bei dir ist es vielleicht ähnlich. Also diese achtfache Pfad im Buddhismus, ich finde, das ist teilweise schon für mich, wo ich jetzt nicht so strukturiert bin in mir selber, ein bisschen, fühle mich da schnell eingeengt. Ja, ich mag dann gerne so diese Freiheit, so dass es für viele Wege und so führen nach Rom, das ist halt eher meins. Ja.
Das ist genau der richtige, na gut, der richtige Weg. Das will viele Leute, kann man drüber diskutieren. Ja, das kann man so eine Diskussion anlegen. Schreibt doch in die Kommentare, ob der Hinduismus der richtige Weg ist. Genau so machen wir das. Mein Lieber, das war's wieder.
Genau.
Ja. Nächste Woche eine neue Folge.
In diesem Sinne.
Grüße nach Stuttgart.
Hat mich gefreut. Ja, Grüße nach Berlin.
Bis dann. Tschüss.
Das war Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität von Alexander Palke und Manuel Möbius. Freu dich auf eine neue Folge nächsten Mittwoch.